Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ich bin immer noch ganz fasziniert von diesem, von dem Teppichboden meines Wohnzimmers. Meine Güte. Also nicht so sehr, was mache ich denn hier eigentlich? Guten Morgen, liebe Zuhörer. Es war ein sehr schlechter Einstieg für eine Folge. Aber es stimmt. Also dadurch, dass ich für das Online-Yoga, das ich neulich, die erste onkologisches Yoga, abgestimmt auf Leute, die nicht so richtig super fit sind, weil, onkologisch halt, Krebspatienten und zu Hause, also sanftes Yoga mit Meditation. Nur dummerweise halt zu Hause, also was ja irgendwie ganz gut ist wegen Risikogruppe, da dann ist man entspannter, nur fehlt bei mir einfach der Platz. Also habe ich das Wohnzimmer freiräumen müssen. Das war schon eine größere Aktion, was sich da alles an Haufen und Stapeln angesammelt hat, die immer weiter in die Mitte des Wohnzimmers vorgedrungen sind und mich dazu gezwungen haben, Bahnen zu gehen. Das ist wirklich, wenn ich das Wohnzimmer durchquert habe, bin ich auf einer Schlangenlinienbahn gegangen. Das ist das jetzt, was mich gerade so fasziniert. Ja, das ist toll. Ich drehe mich gerade weg, Entschuldigung, aber ich muss ja dabei mich irgendwie mein Wohnzimmer anschauen und dann um das Mikro herum mich winden. Das geht nicht. Also ich habe jetzt das Wohnzimmer betrachtet. Jetzt muss ich aus der Erinnerung. Jetzt liegt das Wohnzimmer hinter mir in meinem Rücken, aber ich weiß ja, wie es aussieht. Und ihr müsst gar nicht wissen, wie das aussieht, weil wozu auch? Ihr müsst nur mir glauben, dass es wunderschön ist, diesen freien Teppichboden betrachten zu können. Also so für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt nicht so der Vergleich mit einem Sonnenaufgang über den Rieselfeldern von Metebedis 4 oder ein griechischer Tempel bei Sonnenaufgang. Klingt das besser? Wenn ja, dann möchte ich, ich will das nicht wissen, warum griechische Tempel bei Sonnenaufgang. Ich bitte euch. Ich mache das, das kommt mir gerade deswegen in den Sinn, weil bei diesem Yoga, das ich da mache und für das ich halt den Teppich freigeräumt habe und das sich gerade so enorm befreiend anfühlt, dass da eine große helle Fläche jetzt gerade in meinem Wohnzimmer ist, wo sonst überall Haufen rumstehen. Das gibt mir diesen, wenn ich da morgens aufstehe und dann ins Wohnzimmer komme, denke ich, boah, wie sieht das denn hier aus? Das gibt mir so ein befreiendes Gefühl. Boah. Und dann lag ich da rum auf dem Boden, hatte meine Yogamatte ausgerollt, die ich jetzt nicht extra habe kaufen müssen, sondern ich habe früher tatsächlich Yoga gemacht und ich war gar nicht mal so schlecht drin. Dafür, dass ich dick und unsportlich bin, habe ich das hat auch eine längere Zeit gedauert, das geht ja nicht so flott, dass man den herabschauenden Hund so von mir nix, dir nix, auf jetzt auf gleich, Moment, ich muss mir mal eben kurz, meine Nase ist total zu. Das ist jetzt gerade eine schwierige Angelegenheit, das hätte ich vorher machen sollen. Entschuldigung. Die Nase frei zu kriegen, ist, wenn sie gebrochen ist, nicht so. Nicht so einfach, weil schneuzen soll man nicht. Das ist jetzt so ein freies Schnauben, dem ich ein Taschentuch unter die Nase halte und versuche mit moderatem Innendruck den Rotz aus der Nase zu blasen. Es ist sehr unangenehm. Ja. So, ich muss jetzt reichen. Ja, und dann wird sofort nachgespült. Mit einem besonders ekligen Meerwasser-Nasenspray, einem pflegenden, da hätte ich irgendwas anderes nehmen sollen, aber das übliche Nasenspray darf ich nicht wegen Bluthochdruck. Ich bin ein menschliches Wrack, was ich alles an Wehwehchen und Sollbruchstellen habe, das ist schon nicht mehr feierlich. Ach, wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt kannst du mal aufhören, Nase zu blasen, hat irgendeiner unserer Lehrer mal ikonischerweise gesagt. Und das hat sich, diese Formulierung hat sich verfestigt im kollektiven Gedächtnis. Nase blasen. Entschuldigung, das geht jetzt gerade, jetzt geht das los. Das hört jetzt nicht, das reißt jetzt nicht ab. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Es tut mir ehrlich super leid. Weil ich schneide ja hier sowas nicht. Und bei der Nabelshow habe ich mir vorgenommen, solche Sachen nicht zu schneiden. Sondern das akustische Gesamterlebnis einer Aufnahme euch in voller Gänze zugutekommen zu lassen. Ihr profitiert jetzt davon, glaubt mir das einfach, ihr profitiert jetzt davon, dass ihr das jetzt erlebt. Ich weiß nicht wie, aber glaubt, müsst ihr mir einfach glauben. Ihr sagt, wie können wir davon profitieren, dass du uns hier was vorschneuzt und uns hier ins Mikro rotzt, das ist echt nicht. Nein, glaubt mir. Glaubt mir. Es ist eine wertvolle Erfahrung für euch. Sonst müsste ich ja schneiden. Das ist, glaubt mir, das ist eine wertvolle Erfahrung. Und ich habe überhaupt total vergessen, wo ich jetzt eigentlich war. Ja, Yoga. Ja, früher war Yoga ein bisschen anstrengender gewesen, hatte ich festgestellt. Aber ich war ja gut, ich darf ja noch gar nicht so viel mich anstrengen wegen gebrochener Nase und so. Da war das ganz richtig. Wenn ich da jetzt Sport gemacht hätte, wäre das nicht so, also richtig Sport, schweißtreibend und so, das hätte ich noch vermeiden müssen. Also jetzt so langsam darf ich wahrscheinlich auch wieder. Ist jetzt auch schon 2 Wochen her und die Nase ist schon ziemlich gut verheilt. Aber gewisse Dinge sind halt noch unangenehm, wie eben Schneuzen und wahrscheinlich auch richtig anstrengender Sport. Und da war diese zahme Yoga-Übung, die jetzt so an Gelenke und Beweglichkeit ganz langsam rangeht, weil da ja auch wirklich sehr viele Leute in so einer onkologischen, also so einer Krebs-Yoga-Gruppe sind, die sich wirklich überhaupt nicht richtig bewegen können. Ich habe das ja jetzt im Herbst gemerkt. Na, oh Gott, das nimmt kein Ende, das reißt nicht ab. Das hätte ich irgendwie vorher mal durchspülen müssen. Vor der nächsten Aufnahme verspreche ich euch, bin ich durchgespült und dann passiert das hoffentlich nicht wieder. Andererseits würde ich euch ja diese Erfahrung dann bringen. Aber ich gehe davon aus, dass das auch ein einmaliges Erlebnis euch genügend davon profitieren lässt, dass ich euch hier was vorschneuze, dass ich das dann nicht wiederholen muss. Stimmt ihr mir dazu? Das dachte ich mir. So, das war früher schon toll. Das war so eine Yoga-Gruppe, die ist auch einmal die Woche und ich habe das, glaube ich, so mindestens 2-3 Jahre gemacht. Das klingt jetzt gar nicht so lang im Nachhinein. Aber damals war das eigentlich schön, dass wurde eigentlich nur schwierig, als sich die, als wir den Raum aufgeben mussten und die Yoga-Gruppe so durch verschiedene Locations gewandert ist, die zum Teil auch etwas schwer zu erreichen waren. So konnte ich das ganz toll an dem einen Tag vor der Arbeit machen und war, weil das nicht weit weg von mir war, relativ pünktlich zur Arbeit wieder dann startbereit. Die Yoga-Gruppe, das waren alles Mediengestalter. Das hat sich einfach so ergeben, weil der eine Kollege sagt das dem anderen und man ist ja auch nur als Mediengestalter, als Animator, als Trickfilmer, als Medienmacher mit anderen MedienmacherInnen befreundet. Der Yoga-Lehrer war selber einer von der Sorte, andererseits eben auch zertifizierter Yoga-Lehrer. Man konnte das auch ganz toll von der Kasse absetzen. Also das war schon eine gute Sache. Aber dementsprechend war das Ganze etwas wenig esoterisch. Das waren alles sehr unesoterische Leute. Also immer wenn unser Yoga-Lehrer dann versucht hat, am Ende so einer Sitzung mit uns zu meditieren, hat das eigentlich eher daran, also überhaupt irgendwie Esoterik rein, also diese Körpererfühlung, diese Yoga-Esoterik, die man so kennt. Fühle in dich hinein, fühle, wie du, ich muss mich ja immer bei solchen Sachen zusammenreißen, dass ich nicht das Lachen anfange. In der Gruppe war das nur schwierig, weil immer irgendjemand das Lachen angefangen hat. Es war eine sehr alberne, gackernde Gruppe. Es hat aber auch sehr viel Spaß dadurch gemacht und hat die Wirkung des Yogas, also fürs Körperliche, nicht geschmälert. Also ich war sehr gut beweglich später, habe den herabschauenden Hund wirklich gut hingekriegt. Ich wurde sogar einmal als Vorführmodell. Guckt mal, wie der Felix das macht. Ich dachte, oh je. Ja, ne, dicker alter Mann und darf zeigen, wie man den herabschauenden Hund bei Yoga macht. Da fühlt man sich schon ein bisschen stolz. Es ist ja kein Wettbewerb, aber man hat schon immer so ein bisschen, man guckt schon immer so ein bisschen links und rechts, wie gut machen das die anderen. In so einer riesen Yoga-Gruppe war ich auch schon mal, da guckt man nach links und nach rechts, um rauszufinden, was man eigentlich machen soll. Weil man die YogalehrerInnen weit vorne in der Ferne überhaupt nicht erkennen kann. Und wenn du das nicht geübt bist, weißt du nicht, wie du irgendwelche Positionen einnehmen sollst. Da guckst du dann nach links und rechts und machst dann die Fehler der anderen TeilnehmerInnen nach. Das war scheiße. Aber in dieser anderen Yoga-Gruppe, in der, also die ich jetzt gerade so schön gelobt habe, die alberne, war das sehr schön. Die war von der Größe her genau richtig. Man hat den Yogalehrer in der Ferne gut erkennen können, weil die Ferne nicht so fern war. Das war gut und schwierig wurde es nur dann, wenn wir dann am Ende meditiert haben. Da bin ich dann eh meistens einfach eingeschlafen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe Meditation damals einfach nicht richtig hinbekommen. Ich bin einfach nur eingepennt dabei, was ja auch durchaus nicht schlimm ist. Meditation kann einfach nicht jeder. Das ist so eine Sache, da muss man entweder irgendwie den Draht dazu finden oder generell gut für geeignet sein oder auch von den richtigen Leuten dazu angeleitet sein. Und damals ging das nicht so gut. Heute merke ich, dass das besser geht. Also einmal, ich mache ja seit einer gewissen Weile jetzt auch eine Psychotherapie. Ist wirklich empfehlenswert, nicht nur wenn man Krebs hat, sondern auch generell sollte man sich trauen, sowas einfach auch mal in Angriff zu nehmen. Ich sage das jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, weil dieses sich trauen, das zu machen, für mich eine ganz große Hemmschwelle war. Das ist auch einfach zuzugeben. Ich bin in Psychotherapie. Klingt immer noch so ein bisschen, das ist immer noch so ein bisschen der Makel. Da klingt immer noch ein Stigma in mir mit durch, wenn ich das sage. Und das muss ich, daran zu arbeiten, das irgendwann vollkommen loszuwerden, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da bin ich einfach durch die Kindheit sehr geprägt, weil wir bei uns im Ort eine große Nervenheilanstalt haben, das sogenannte Schloss. Entschuldigung, es nimmt kein Ende. Es ist ja nicht wahr. Was ist denn heute los in dieser Nase? Dann sammelt sich da der Rotz der Welt und will durch meine Nase geblasen werden. Das kann ja nicht wahr sein. Ach. Nee, jetzt ist nix. Naja, und am Anfang, ich will jetzt nicht darüber erzählen, was da so alles passiert, aber am Anfang machen wir auch immer so eine Entspannungsatemübung. Und da hätte ich früher sofort Widerwillen gegen gefunden. Da hätte ich gesagt, boah, dieses Gesäusel, das geht ja gar nicht. Und ich mittlerweile, innerhalb von Sekunden entspanne ich mich dabei und kann mich vollkommen drauf einlassen. Das geht so gut und bringt mich auch tatsächlich runter. Und das sind so, 5 bis 10 Minuten, die wahrscheinlich auch im Alltag gut helfen werden. In gestressten Situationen wieder runterzukommen. Also das werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich dann aufnehmen auf Handy und dann habe ich das immer zur Verfügung. Und da freue ich mich eigentlich auch so ein bisschen sowas zu haben, weil wenn ich solche Atemübungen, ich hatte ja auch schon mal die verschiedensten Sachen, Jakobsen, nee, hieß das Jakobsen? Ja, ich glaube schon. Oder autogenes Training oder progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, das ist das, glaube ich. Vielleicht bin ich auch was durcheinander, ich kann es jetzt gerade nicht so richtig sagen. Wenn ich angeleitet werde und bereit bin, das anzunehmen und die richtige Person das wollen macht, dann kriege ich das auch hin. Von mir alleine aus geht das nicht. Ich muss irgendwie die Stimme von außen hören, die mich dazu anleitet, damit ich mich darauf einlassen kann, damit ich darauf einsteigen kann. Wenn ich das von alleine mache, geht gar nichts. Das ist furchtbar. Da bin ich nicht zu nichts in der Lage. Und jetzt wollen wir das jetzt diese Woche mal schauen, das mal aufnehmen, ob das dann auch von Band her klappt. Ich bin da zuversichtlich, weil jetzt das andere, nämlich das Yoga, das onkologische Yoga, von dem ich gerade gesprochen habe, da hatten wir am Ende auch, das war dann eine längere Sache, so eine halbe Stunde, so ein, wie nennt sich das? Irgendwo steht Yoga Nidra. Yoga Nidra ist so eine, also ich würde es als Meditationsübung ansehen. Man liegt auf dem Rücken, muss sich zudecken, weil der Körper ein paar Grad abkühlt dadurch. Warme Socken, ganz wichtig. Auch bequem liegen, irgendwas in den unteren Rücken legen, wenn man das braucht. Und dann liegt man da, die Handflächen nach oben. Auch wenn da eine Decke drüber über die Füße ist, die darf nicht spannen, weil Hände und Füße müssen einigermaßen frei sein. Und dann legt man da Augen zu und wird dann durch sowas durchgeführt. Erfühle deinen rechten Zeigefinger, den rechten Mittelfinger, den rechten Ringfinger, den rechten kleinen Finger. Weil, ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, das gibt's ja nicht. Was ist das denn? Da habe ich mich unglaublich zusammenreißen müssen, nicht zu lachen, weil es hätte ja diesmal nicht mal jemanden gestört, wenn ich gelacht hätte. Das war ja ein Online-Kurs und wir haben alle brav unsere Mikros ausgeschaltet und man hätte noch nicht mal gesehen, was ich da mache, weil ich wohlweislich meine Laptop-Kamera nicht auf meinen Wohnzimmerteppich gerichtet habe, weil ich da unten rumliege. Das wäre mir zu creepy gewesen. Aber ich wollte ja, dass das funktioniert. Ich wollte ja, dass das was bewirkt, weil ich mir ehrlich ganz viel davon versprochen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir zu viel davon verspreche, aber ich habe mich einfach gefreut, jetzt kann ich endlich was machen. Das hat so nach der Reha im Herbst war das so ein Dranggefühl. Ich muss was machen. Ich muss was machen, damit ich gegen meinen Zustand, gegen meine Krankheit, gegen meine aus diesem Loch, in dem ich bin, muss ich irgendwie rauskommen. Da habe ich so viel in Angriff genommen und bin halt durch die Nachricht der Metastasen, die gewachsen waren, direkt nach der Reha, wirklich sofort am nächsten Tag war das nach der Reha oder gefühlt am nächsten oder übernächsten Tag, hatte ich diese Nachricht bekommen und das hat mich so ausgebremst damals. Das war so schlimm. Ich war so motiviert. Ich wäre ins Fitnessstudio gegangen. Ich hätte Sachen gemacht. Ich war gerade so richtig, jetzt geht's los, jetzt geht's mir gut, jetzt geht's bergauf und dann boom, kam der Schlag und dann hat das erstmal einen Monat gedauert, bis die Nachricht kam, die Metastasen sind auch nicht gewachsen. Das war Pseudoprogress, Pseudowachstum. Wie ich ja schon erzählt habe, dass das ist, was in der Immuntherapie vorkommen kann. Und jetzt fühle ich mich gerade wieder so, jetzt kann ich was machen. War aber erstmal, nachdem ich die gute Nachricht bekommen habe, und das ist jetzt ja auch schon wieder ein Monat her, einfach in der Luft gehangen. So einen Monat ungefähr. Nanu? Aha. Liebe Freunde und Freundinnen, es ist 7.45 Uhr. Ich muss ein gewisses Ritual jetzt. Und auch das hier wird euch. So, für euch mache ich das alles live vor der Kamera. Mein erstes Frühstück, mein kleiner Morgencocktail an Morgentabletten. Schrecklich, wenn das so verplant ist, auf die Minute genau. Ich versuche ja tatsächlich jetzt gerade so Tagespläne zu machen. Ich muss da noch das richtige Maß hinbekommen. Wenn ich schon aufwache mit dem Gefühl, heute muss ich das und das und das machen, ich habe mir die und die Uhrzeit dafür vorgenommen, das geht gar nicht. Das hatte ich am Samstag, das war furchtbar, das ging nicht. Gestern mit dem Sockenstopfen, das hat schon mal auch nicht geklappt, weil ich hätte mir auf den Plan schreiben sollen, meinen alten Freund, den Stefan, den kennt ihr schon auch noch aus dem Sumpf, anrufen, weil wir das wir texten sonst immer hin und her und wollten mal wieder quatschen. Und dann haben wir gemacht, wann haben wir Zeit? Ja, Sonntag haben wir beide Zeit, dann telefonieren wir mal. Und ich weiß, dass sowas lang dauert. Das waren dann 2,5 Stunden. Beim Podcasten macht man bei sowas zwischendrin mal Pinkelpausen. Beim Telefonieren komischerweise nicht. Da sagt man dann irgendwann, ich muss aufs Klo, machen wir mal Schluss. Ja, ich muss auch aufs Klo, machen wir mal Schluss. Und eine halbe Stunde später macht man dann auch Schluss. Bei meinen Eltern geht das schneller, wenn ich sage, ich muss aufs Klo. Ja, machen wir Schluss. Okay, tschüss, klack. Was das angeht, wissen die mehr um die Dringlichkeit Bescheid. Gut, die ist jetzt auch so, bei dem derart Gespräch, wenn ich mit Stefan rede, dauert das sehr, sehr, sehr lange und ist sehr ausufernd. Wir sind beide Redemaschinen. Und da war dann gestern der Nachmittag danach gegessen. Da war nichts mehr mit Sockenstopfen, Pläne machen und Pläne einhalten können. Ist halt auch zweierlei Dinge. Auch damit muss ich jetzt, das muss ich auch hinkriegen. Also nicht die Pläne machen und sie einhalten, sondern mit der Enttäuschung umgehen. Das ist kein Witz. Ich muss lernen, mit der Enttäuschung umzugehen, wenn ich mir einen Tagesplan mache und den dann nicht einhalte. Das klingt saublöd, aber das ist jetzt wirklich so. Ich war am Abend enttäuscht, weil ich nicht mehr die Kraft hatte. Ich hätte mich ja dann auch noch mal am Abend hinsetzen können, sagen sollen, jetzt mache ich das mit dem Sockenstopfen. Ich war einfach zu platt. Ich hatte keine Lust mehr noch. Doch, nee, jetzt habe ich nicht. Und dann war ich von mir enttäuscht, dass ich das nicht durchgezogen habe. Und das ist natürlich auch Bullshit, weil dann bin ich gleich wieder in dem Workaholic-Modus drin. Ich muss das jetzt noch machen, ich muss das jetzt noch machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich versagt. Das ist genau das, was ich eben noch vom Sommer her kenne, diese Denkweise, in die ich mich das ganze Jahr, erste halbe Jahr, letztes Jahr das ist schon so wieder, seit August bin ich krankgeschrieben und das ist jetzt Februar. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich einfach nur nicht mehr arbeiten will oder nicht mehr arbeiten kann oder, ach du meine Güte. Kann aber auch schlecht werden dabei bei dem Gedanken. Jetzt bin ich genau da eigentlich, wo ich nicht hin wollte, in so einer invaliden Position, in so einem invaliden Modus. Ich kann ja nicht mehr arbeiten. Mal schauen. Also auch da habe ich schon Schritte unternommen, um da wieder rauszukommen. Und das wird allerdings noch ein bisschen wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich da tatsächlich was unternehmen kann nach Karneval, weil ich habe mir da, ich werde da Hilfe bekommen, um für die Wiedereinstieg ins Berufsleben, Teilerwerbsrente und alles Mögliche zu beantragen. Da brauche ich auch Hilfe, das ist ein Riesending, da bin ich alleine aufgeschmissen und da kann ich, wenn ich Glück habe, also ich denke, wenn das klappt, wenn das gut geht, kann ich an der Studie teilnehmen und kriege dann auch die Hilfe, selbst wenn ich an der Studie nicht teilnehmen will, wenn ich sage, das will ich nicht, kriege ich trotzdem Hilfe von der Krebshilfe zum Wiedereinstieg ins Berufsleben, weil das brauche ich auch. Das ist eigentlich die Sache mit dem Tagesablauf, dass ich einen Tagesrhythmus habe, eine Struktur, die habe ich hier nicht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sachen aufschreibe, so lesen, Comics lesen oder spazieren gehen oder Freizeit oder Filme gucken. Gestern hatte ich mir aufgeschrieben, Strange New Worlds gucken. Was habe ich gemacht? Ich habe mir The Orville angeschaut. Grüße an den lieben Gregor. Fantastisch, der Anfang der dritten Staffel, 2 Folgen. Es muss ja noch eine aufheben. Aber ich habe die durchgesuchtet. Großartig, was diese Serie gerade macht, ist wirklich toll. Ich habe dann auch sofort gelesen, The Orville ist ja gerade wieder aktuell die beste Star Trek Serie. Ich weiß nicht, von wem ich das auf Twitter gelesen habe. Und da kriege ich schon so ein bisschen, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich sowas lese, weil da muss ich an diesen Streit von damals denken, die Orwellianer gegen Discoverianer. Also als Star Trek Discovery rauskam und sich verspätet hatte und einen Monat vorher oder so, oder ein paar Wochen vorher, The Orwell an den Start ging und die ganzen alten Star Trek-Fans begeistert waren von The Orwell, weil sich das wie Star Trek angefühlt hat, während Wochen später die Leute, die Discovery mochten, die hauptsächlich, zumindest weil das so aus also meine Wahrnehmung oder Erinnerung, aus neuen Star Trek-Fans bestanden, die halt nicht mit der Altlast der alten Serien an den Start gingen, sondern Star Trek neu kennengelernt haben und das eben durch Discovery und vielleicht sollte ich das mal lieber nicht kommentieren. Das könnte jetzt meine gerade mühsam vorgetäuschte Neutralität in dieser Angelegenheit unterminieren. Aber es war halt wirklich so ein ziemlich hässlicher Streit. Und ich denke mir aber bis heute noch, die Leute, die sich damals so unglaublich über die Orwell über den Klee gelobt haben, sagen, das ist das gute Star Trek, so muss Star Trek sein, und dann Discovery zerpflückt haben. Und zu dem Zeitpunkt fand ich Discovery noch nicht schlecht. Das war zu Beginn der ersten Staffel und ganz lang in die erste Staffel hinein war ich ziemlich angetan davon, weil Discovery damals einfach was anderes gemacht hat. Das war für mich in der Wahrnehmung zu Anfang dieser Serie war es so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute, die Discovery gemacht haben, die wollten was Neues machen. Die haben sich getraut, was zu machen, was von dem üblichen Star Trek-Schemata abgewichen ist. Was nach so langer Zeit, fand ich auch nicht schlecht war. Wenn man jetzt so nach so langer Zeit einfach nur eine Star Trek-Serie gemacht hätte, die zigste Kopie von Raumschiff Enterprise ist, beziehungsweise eigentlich war es ja damals schon so. Next Generation, Voyager war Next Generation mit einem anderen Raumschiff im Delta-Quadranten. Letzten Endes aber wirklich nicht viel mehr. Die haben da so ein paar andere Umstände gehabt, andere Leute, aber es war halt dieses Raumschiff fliegt von A nach B. Die Serie hat später auch noch so ihren eigenen Weg gefunden, ihr ganz eigenes Ding gemacht. Und Deep Space Nine zum Beispiel war von vornherein was ganz anderes, hatte aber auch erstmal dieses Episoden-Alien der Woche-Ding, bevor die dann den Weg des staffelübergreifenden Handlungsbogens gegangen sind und da wirklich was anderes gemacht haben, was vorher einfach so nicht da war. Aber dann auch als Enterprise kam, war das auch erstmal wieder so. Raumschiff fliegt von A nach B zu diesem Planeten, bis die dann auch angefangen haben, ihren Weg ein bisschen konkreter zu finden. Aber es war alles so mehr oder weniger noch ein vergleichbares Muster, das sich so über die meisten alle Serien so erstreckt hat. Und Discovery ist halt von diesem Muster abgewichen. Und das fand ich damals zumindest mutig und anerkennenswert. Dass die Serie dann am Ende scheiße war. Das ist jetzt einfach nur so meine private Wahrnehmung möglicherweise, aber das war am Anfang für mich noch nicht so absehbar. Und da fand ich es auch einfach damals einfach sehr unfair, die Orwell so über den Klee zu loben, weil die das gemacht haben, was einfach war. Die sind den einfachen Weg gegangen. Die haben sich nach dem alten Star Trek-Muster einfach, an dem haben die sich bedient und haben nach diesem typischen, das war das typische Next Generation-Muster. Planet A, Planet B, Planet C. Und am Ende der Folge fliegen wir einfach weiter und lassen, was immer wir da gemacht haben, zurück. Und das Ganze gewürzt mit Humor und am Anfang auch sehr etwas plumper Humor, halt platt. Wenn ihr die Orwell damals gesehen habt, dann kennt ihr den Vorwurf des Pipi-Kaka-Humors, der damals auch nicht ungerechtfertigt war. Aber es war halt, es war leichte Kost und genau das, was verhungerte Star Trek-Fans und Faninnen alten Schlages wollten. Die wollten nichts Neues, die wollten das Alte im neuen Mäntelchen. Bloß keine Veränderungen, sondern wir wollen das, was wir schon kennen. Gut, das darf ich jetzt nicht so anklagend sagen, weil genau nach dem Muster funktioniere ich ja auch. Also nehmt mir das nicht so sehr übel, wenn ich das sage. Ich müsste mir das ja selber auch übel nehmen. Es ist nun mal einfach so. Das sollten wir uns alle auch eingestehen. Der große Schrei nach Veränderung ist immer, immer zu mindestens 50% Lippenbekenntnis. So ist es nun mal einfach. Ab irgendeinem Punkt werden wir bequem und wollen uns das meistens noch nicht eingestehen. Nur war es halt so, die Leute, die Discovery zerpflückt haben, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon, die hätten sich auf die Orville gestürzt und die zerrissen, wenn die Orville wirklich Star Trek gewesen wäre. Die Orville hatte einfach den Vorteil, wie Star Trek sein zu können, ohne wirklich Star Trek sein zu müssen. Und ich rede jetzt nicht davon, von den Uniformen oder dem Raumschiff oder der Struktur, dass die Föderation da die Union hieß und so. Sie haben einfach so viele Dinge gemacht, die in Star Trek einfach nicht denkbar gewesen wären, die einfach falsch gewesen wären. Die hatten Sachen eingeführt, die hättest du die in Star Trek eingeführt, diese Androidenspezies, zu der Isaac gehört oder alles Mögliche, das hätte, wäre das Star Trek gewesen, hätten sich die gleichen Leute, die Discovery wegen jedem Furz an Kanonbruch verdammt hätten und die hätten sich drauf gestürzt. Aber so war es ja nicht Star Trek, dann kann man sagen, das ist das beste Star Trek gewesen. Es war einfach der einfache, billige Weg und ich finde immer noch, dass es falsch war, die Orville als das bessere Star Trek zu loben. Und auch heute finde ich das immer noch falsch, weil es ist nun mal einfach nicht Star Trek und kann es sich daher leicht machen, das bessere Star Trek zu sein. Das wird nicht an dem gleichen Maß gemessen wie Discovery, Picard, Strange New Worlds oder eben die anderen neuen Serien, die da auf die ganz andere Augenschein der Fan-Community gelegt wird. Nur mal so am Rande. Aber was die Orville mittlerweile macht, ist wirklich großartig. Die sind über dieses Stadium des banalen Pipi-Kaka-Humors, diese Witzchenkiste, die da von A nach B fliegt, schon lange hinaus. Das war schon in der zweiten Staffel, ist das ganz anders geworden. Da haben die sehr viel mehr Ernst in ihre Geschichten gelegt, haben wirklich gute Geschichten geschrieben. Und der Anfang der dritten Staffel greift jetzt auch das, was in der zweiten Staffel passiert ist. Ich möchte da nicht spoilern, aber die zweite Staffel kennt ihr vielleicht. Da gab es auch einen großen Konflikt mit einer Androiden-Spezies, eine Androiden-Spezies. Also auch der Android, der da an Bord der Orville ist, Isaac, quasi das Pendant zu Data, der nicht fühlende Android, nicht fühlen könnende Android, der auf der Orville nochmal um ein paar Ecken konsequenter durchgezogen wurde. Mit seiner Spezies gab es eine große Auseinandersetzung. Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, das werde ich nicht spoilern. Aber so viel, denke ich, kann ich nach der langen Zeit, die jetzt diese zweite Staffel auch schon besteht, dann doch verraten, dass es das gab. Und die dritte Staffel, gerade der Auftakt, setzt sich nochmal ganz stark damit auseinander. Wie mit den Auswirkungen, mit den privaten Auswirkungen, denn wir haben da, wie das ja auch in Star Trek öfter mal war, ein Individuum einer verfeindeten Alien-Spezies, der aber immer noch unter den Leuten lebt, die gegen diese Feinde gekämpft haben und auch schlimme Dinge erlebt haben im Kampf gegen diese Feinde. Und trotzdem haben wir, wie zum Beispiel Odo auf Deep Space Nine, der auf Deep Space Nine lebt, unter der Föderation, unter seinen Kollegen der Föderation und Bajoranern und auch Ferengi, die eine bunt gemischte Gruppe, deren gemeinsamer Feind das Dominion ist. Das Dominion geführt von den Gründern. Die Gründer, das ist, sind diese Formwandler-Spezies, für die jetzt die Space Nine nicht so gut kennen. Ich gehe mal davon aus, dass es da eigentlich gar keines hier so viele geben könnte, weil sich das meine Hörerschaft ja wahrscheinlich auch aus meinem Star Trek Podcast hauptsächlich generiert. Aber Odo lebt halt weiter als mit dem Gesicht des Feindes unter seinen Kollegen, die ihn deswegen unter Leuten, die ihn eigentlich deswegen anfeinden. Oder Garak, der Cardassianer, der auf der Station geblieben ist, nachdem die Cardassianer abgezogen sind. Oder gehen wir mal Captain Picard, Wolf 365, ich weiß nicht, welche Nummer nach Wolf kam. Das ist die große Schlacht von Wolf 400, 300, ich weiß nicht. Wie heißt denn die Nummer? Wolf 347, 348, 4711. Bei der die Föderations-, die Sternflotte, die Flotte der Sternflotte, die Flotte der Sternflotte, die Flotte Sternflotte, dezimiert wurde im Kampf gegen die Borg. Und das ja die Schuld von Locutus war, niemand anderes als der borgifizierte Jean-Luc Picard, der auch mit dieser Schuld leben muss, dass er mehrere tausend, ich weiß nicht wie viele, 10.000, sage ich jetzt nochmal so, Leben gekostet hat. Aber anschließend weiter in der Sternflotte bleibt. Der nimmt nicht seinen Abschied, der wird auch nicht vor Gericht gestellt, der bleibt Captain, der bleibt einfach Captain seines Raumschiffs weiter. Weil gestern kam auch wieder auf Twitter irgendwo die Anklage, nicht die Anklage, kam der Name Agnes Chirati auf. Falls ihr Star Trek Picard gesehen habt und vielleicht euch auch schon freut auf die dritte Staffel, die demnächst kommt, ich freue mich total drauf, dann kennt ihr noch Agnes Chirati, die in der ersten Staffel Picard ihren Liebhaber Dr. Dingensbummens jetzt getötet hat, umgebracht hat. Wie hieß denn der? Der kam auch schon in der alten Serie vor, also nicht in der ganz alten, sondern in Next Generation. Das war der Robotiker, der Data demontieren wollte. Egal, auf jeden Fall hatte den Agnes umgebracht unter Fremdeinfluss. Und in der zweiten Staffel schien es so, als ob dieser Mord ihr einfach durchgegangen worden ist, was nicht stimmt. Denn Agnes Chirati wurde vor Gericht gestellt, sie wurde freigesprochen, sie hat unter Fremdeinfluss gehandelt und muss auch mit diesem Stigma leben, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so wirkt. Aber sie ist eine Außenseiterin in der Gesellschaft, weil sie eine freigesprochene Mörderin ist. Denn dass sie eine Mörderin ist, ist klar. Sie ist nicht freigesprochen, weil sie unschuldig war, sondern weil sie den Mord nicht begangen hat, sondern weil sie den Mord aus unter fremdem Einfluss begangen hat. Die Fangemeinde zerpflückt dann Agnes. Also das ist wirklich, in der zweiten Staffel hat man das unter Fankreisen immer wieder gehört. Agnes, die darf wieder dabei sein, der wird alles durchgehen lassen, wie kann das sein, das ist eine Mörderin und die ist einfach dabei. Das ist wirklich unfair, weil es ist halt nun mal auch einfach so, alle bringen sie permanent Leute um, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, da kann man jetzt eh noch drüber streiten, inwiefern ist ist das Töten von Menschen überhaupt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Mann, ich muss mal gerade ganz kurz, Moment, hier habe ich es, ich habe ein tolles Zitat, genau an dieser Stelle. Wo habe ich denn das? Ich muss mal schauen, ich habe mir das aufgeschrieben. Warte mal. Wow, ich glaube, ich kann heute zum ersten Mal das ist ein Zitat. Na, Mama, der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie. Der Tod von Millionen ist Statistik. Josef Stalin. Ich habe Josef Stalin zitiert. Wow. Ja, ne? So ist es nämlich einfach mal. Captain Picard hat Zehntausende das Leben gekostet und nix. Der ist einfach danach wieder Captain, muss sich selber noch mit irgendwelchen Gewissensbissen herumplagen, aber der wird von seiner Crew einfach wieder akzeptiert. Die sagen so, schön, dass du wieder da bist. Ja, okay, du hast den Tod von 10.000 Leuten verursacht, Leute, die wir kennen, Freunde, Kollegen, Familie auf den anderen Schiffen. Aber macht nichts, du bist ja unser Captain. Du gehörst zu unserer Crew. Tralala, tülü, du bist wieder da. Ich glaube auch nicht, dass der vor Gericht gestellt wurde. Weiß das jemand? Weiß jemand, ob es ein Kriegsgerichtsverfahren gegen Captain Jean-Luc Picard gab? Ich glaube nämlich nicht. So, der muss nicht damit arbeiten, dass er kämpfen, dass er anschließend abgelehnt wird von seinen Kollegen. Und wir haben es jetzt hier, und das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, aber ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, eben bei der Orville. Da gab es durch den Konflikt auch Odo muss zwar dadurch kämpfen, dass er abgelehnt wird, und Garak muss dadurch kämpfen, dass er damit kämpfen, dass er abgelehnt wird. Also bei denen ist das da, bei denen wird das thematisiert. Da ist das durchaus Thema. Aber deren Schuld ist ja nicht so groß. Anders ist jetzt so bei Isaac, wenn ihr das verfolgt habt, die zweite Staffel, dann wisst ihr, dass der durchaus eine größere Schuld mit sich trägt als Odo, der einfach nur das Gesicht, der halt dieser Spezies gehört, selber aber eigentlich keine, vielleicht nicht unbedingt, es ist ja bei Isaac auch nicht so, dass der tatsächlich Kriegsverbrechen begangen hat, aber er trägt eben dieses Gesicht und muss jetzt damit kämpfen, dass er von seiner Crew eben nicht einfach so anstandslos, dass alle auf dem Schiff sagen, gut, dass du wieder da bist, ja, tralali, tralala, ist eben nicht der Fall. Und da geht die Orville deutlich finde ich besser damit um, als sie das, also das TNG auf jeden Fall gemacht hat, und auch Deep Space Nine ist da nicht ganz so konsequent damit umgegangen, Deep Space Nine ist mit diesem Thema sehr gut umgegangen. Wie gesagt, Deep Space Nine ist andere Wege gegangen und hat es auch viel tiefer in die Psyche gegangen und in die Charakterentwicklung seiner Figuren, als das TNG, die Next Generation, vorgemacht hatte. Aber da haben sie auch bei Voyager dann schon wieder und Enterprise auch mehr in dieser Richtung unternommen, als das noch bei The Next Generation war. Das war einfach noch so Planet der Woche. Keine wirkliche Charakterentwicklung, Status quo muss nach 45 Minuten wieder erhalten sein. Und das ist jetzt bei den späteren Serien nicht mehr ganz so der Fall, bei Deep Space Nine eben gar nicht. Da haben die ganz deutlich auf Entwicklung Wert gelegt, Charakterentwicklung wie auch Storyentwicklung über die ganze Serie. Und hier bei The Orville machen sie das auch nicht. Da gehen sie auch wirklich viel mehr in die Tiefe und bauen wirklich eine Geschichte auf. Die Orville der dritten Staffel, das ist nicht die Orville der ersten Staffel. Da ist viel passiert und da wird auch, denke ich, noch sehr viel passieren. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich möchte auch über Isaac, wenn die dritte Staffel durch ist, mal gerne schauen, wie sich da der, wohin der sich bewegt hat, wohin der seinen Weg gegangen ist, und dann, wenn alles gut geht, gerne eine größere Folge in Data seinen Hals darüber machen. Solche Pläne gehen ja gerne mal nach hinten los. Ich hatte zum Beispiel bei Lower Decks mir vorgenommen, als in der zweiten Staffel der Sicherheitschef Shax eigentlich tot war am Ende der ersten Staffel und wir einen neuen Sicherheitschef bekommen haben. Einen, jetzt habe ich vergessen, wie die Spezies heißt, aus der TNG-Folge Darmok. Und ich weiß auch nicht, wie der Sicherheitschef, also der neue Sicherheitschef und später nur noch Sicherheitsoffizier hieß. Das war diese Spezies, die in Wortbildern nur sprechen kann. Und ich dachte mir, spannend, was machen die jetzt mit dem? Eine neue Figur, die nur die Damok und Tanagra auf dem Meer und so. Hans Jürgen, seine Augen offen. Und so, und man den Kontext dessen, was er gesagt hat, eben aus der Geschichte seines Planeten, seines Volkes, aus den Mythen und Sagen heraus erkennen muss, was als einem als Außenstehenden natürlich nicht so ohne weiteres möglich ist. Und ich dachte mir, oh ja, toll, spannend, das werden die jetzt, denke ich, noch vertiefen, was sie damals in dieser sehr bemerkenswerten TNG-Folge angefangen haben. Dann schauen wir doch mal nach der zweiten Staffel Lower Decks, machen wir eine Folge über diesen Heini. Der Heini war aber dann nach einer Folge plötzlich nicht mehr so interessant. Und in der einen Folge, in der er als Hauptfigur aufgetreten war, ist er nach 10 Minuten in eine Handpuppe verwandelt worden und hat gar nichts mehr gesagt. Und das war, da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und so enttäuscht, dass ich dann auch Lower Decks erstmal wieder auf die lange Bank geschoben hatte. Deswegen ist Lower Decks in Data seinem Hals auch momentan auch immer noch total unterrepräsentiert, obwohl ich diese Serie wirklich toll finde und viel Spaß daran habe und die auch wirklich tolle Geschichten geschrieben haben. Aber irgendwie war es jedes Mal so, wenn ich was über Lower Decks machen wollte, kam dann irgendwas dazwischen und dann hatte ich keine Lust mehr. Und ist gerade fast schon wieder passiert, aber demnächst wird es hoffentlich auch eine Folge zu Lower Decks geben. Wir haben da was vor. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich denke mal, eine Folge über Isaac zu machen, das könnte funktionieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, mit Isaac werden sie noch das ein oder andere machen in der dritten Staffel. Und selbst wenn nicht, wäre jetzt schon an diesem Punkt eigentlich ganz toll, die Entwicklung dieser Figur bis Anfang der dritten Staffel zu verfolgen. Da ist wirklich viel passiert. Und ich denke mal, warum habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Orwell geredet? Ich wollte über Yoga reden, über diese Meditation. Wo bin ich denn jetzt da abgewichen? Lass alle Gedanken kommen und lass sie an dir vorüberziehen. Das ist ja auch bei der Meditation, es wird einem so gesagt, man soll nicht versuchen, mit Gedanken das zu erzwingen, dass man an nichts denkt, sondern alle Gedanken kommen und weiterziehen lassen. Also jeden Quatsch, an den man beim Meditieren denkt, ob das jetzt Star Trek ist oder ob man oder den Müll rausbringen oder was weiß ich was, einfach kommen lassen. Einfach so machen wie der Affe auf dem Felsen von Gibraltar, der sich auf die Schulter der netten Australierin gesetzt hat, mit der ich da auf dem Felsen war, einfach laufen lassen. Das ist ein Erlebnis, das für uns andere lustiger war als für die arme Australierin, die dann eine vollgepisste Affen, eine Jacke voller Affenpisse hat und erstmal ins nächste Klo flüchten musste. Und das war furchtbar, die hat mir so leid getan, die Arme. Einfach laufen lassen, die Gedanken fließen lassen. Aber dieses Yoga Nidra hat erstaunlich gut funktioniert. Also wie gesagt, am Anfang wollte ich noch loslachen und war dann ziemlich schnell drin. Es ist aber auch so, durch die Übung, die ich eben noch vom jahrelangen Yoga mache, sowas wirklich zu machen, in den Körper hineinzuhören, was dann einem immer gesagt wird, was schon so lächerlich klingt. Weil du hörst nicht in den Körper hinein oder in den Körper hinein fühlen, wird, glaube ich, immer gesagt. Klingt auch doof, weil auch das funktioniert irgendwie so nicht. Den Körper wahrnehmen, das sind alles so Formulierungen, da dreht sich mir eigentlich immer erstmal so alles um. Ach nee, komm, hör mir mit dem Esoterik-Scheiß auf. Aber es funktioniert. Und es hat eigentlich deshalb funktioniert, weil ich das beim Yoga nicht esoterisch gemacht habe, sondern rein körperlich. Wenn du gewisse Muskeln anspannen und andere Muskeln lockern musst, um irgendeine Übung besser hinzukriegen, dann machst du das ja, habe ich ja das nicht gemacht, um mein Katra zu, ich glaube Katra ist das wieder von Deep Space Nine, zu erweitern, sondern einfach um beweglicher zu sein, um meine Muskeln, um die Beweglichkeit und Fitness meines Körpers hinzubekommen. Das ist wie beim Sport. Wenn du die falsche Körperhaltung, kann dir alles kaputt machen. Dann zerrst du dir irgendwas und dann hast du kein positives Ergebnis beim Sport, sondern hast du nachher eine Muskelzerrung und kaputten Rücken. Und dann habe ich dann halt auch beim Yoga gelernt, so sich nach vorne beugen, runter zu den Zehen. Am Anfang habe ich es geschafft, mich nach vorne beugen und runter zu den Knien zu kommen. Und war ja schon ganz schön happy drüber, dass ich es immerhin geschafft habe, bis zu den Knien zu kommen. Und so im Laufe der Zeit habe ich es dann geschafft. Dann baut man sich vor sich so Korkklötze auf, damit man auch tatsächlich irgendwo anfassen kann. Das ist auch nicht bei jedem Yoga üblich. Ich glaube, das war damals Iyengar-Yoga. Da nimmt man Hilfsmittel zur Hand. Also Klötze, Gurte, wenn du zum Beispiel auf dem Boden sitzt und die Beine lang ausstreckst und zu den Zehen fassen musst. Das schaffst du nicht. von jetzt auf plötzlich. Und im falschen Yoga, wenn du Power-Yoga oder so machst, dann versuchst du das und dann zerrst du dir was dabei. Das ist ganz schlimm. Beim Iyengar-Yoga nimmst du dann Hilfsmittel, dann schlingst du einen Gurt um die Füße und packst den Gurt an. Und wenn du dann nur bis zu den Knien kommst, dann kommst du halt nur bis zu den Knien und vielleicht schaffst du es dann in der nächsten Woche oder im nächsten Monat oder nach 4 Stützungen einen Zentimeter weiter und nochmal einen Zentimeter weiter. Und nach einem Jahr kommst du dann tatsächlich bis an die Zehen ran und irgendwann bist du so weit, dass du die Füße umfassen kannst mit den Händen und irgendwann kannst du dich richtig nach vorne legen. Das sind alles so Dinge, die sich so nach der Zeit steigern und da ist es halt auch ganz wichtig zu wissen, welche Muskeln spanne ich jetzt besser an, welche lasse ich locker? Und das musst du ja auch erstmal dann erspüren können. Das bringt nichts zu sagen, die und die Muskeln über dem und dem Körperteil anspannen, wenn du keine Ahnung hast, wo das liegt. Und es nützt dir auch nichts, dann ein Schaubild vor dir zu sehen. Du musst das im Körper erspüren können. Und irgendwann lernst du das dann. Also, jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich den Muskel gefunden, den kann ich wenn ich den entspanne, dann komme ich tatsächlich ein ganzes Stück weiter runter zu meinen Zehen. Fantastisch. Und das habe ich halt im Lauf der Zeit gelernt. Und das hat mir jetzt bei dem Yoga Nidra halt auch geholfen, tatsächlich die Körperteile erspüren zu können, die mir da aufgezählt wurden. Finger, Hand, Unterarm, Ellenbogen und so weiter. Du wanderst da gefühlt durch den Körper durch und erfühlst das und kommst dabei tatsächlich in so einen, nicht Trance-Zustand, sondern in so einen Zustand kurz vorm Einschlafen. Du bist noch wach, gleitest aber gerade ins Einschlafen. Dieser Zustand, den hält man, wenn man es hinbekommt. Kann auch sein, dass man dabei einschläft. Ist auch kein Beinbruch, kann passieren. Kann auch passieren, dass man einfach wach bleibt und gar nichts klappt. Ist ja auch alles möglich. Aber bei mir hat das von Anfang an recht gut geklappt. So nach, 5 bis 10 Minuten von einer halben Stunde ungefähr. Das ist so eine reine Schätzung, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber so nach relativ ein paar Minuten war ich dann tatsächlich drin. Und dann muss man sich auch selber ein Mantra aufsagen, das man selber wählt. Das finde ich allerdings momentan wirklich nur so ein bisschen bedenklich, diese Autosuggestion, dass man sich selbst ein Mantra wählt, etwas, das man an sich verbessern will, etwas, das man erreichen will. Aber das muss man dann positiv formulieren, nicht wie ich will schön werden, sondern ich bin schön. Ich habe mich ja wirklich, also ich bin stark, ich bin gelassen, ich bin der König der Welt. Ich habe mir ja überlegt, ob ich aufsagen soll. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner. Ich kriege jetzt gerade diesen bayerischen Tonfall von Otti Fischer nicht hin, der damals in, könnt ihr euch noch erinnern, das große Krabbeln, A Bug's Life, einer der ganz frühen Pixar-Filme mit mit den Ameisen und den Insekten, und Otti Fischer hat diese dicke Raupe gespielt, die sich verpuppen wollte und zu einem wunderschönen Schmetterling werden wollte, und am Schluss hat er nur 2 kleine Flügel bekommen, war immer noch die dicke Raupe, aber war glücklich, weil er ein wunderschöner Schmetterling war, und das könnte ich mir auch aufsagen. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Irgendwann verpuppe ich mich. Da bin ich ein wunderschöner Schmetterling. Ja. So. Gerade mache ich das jetzt. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich den Tag mit Yoga Nidra beginnen soll. Aber ich habe festgestellt, also das ist ja nicht nur das als Start in den Morgen, glaube ich. Weiß nicht, ob das, muss ich mal probieren. Es ist besser am Abend oder am Nachmittag zu machen, weil das also das ist die Yoga-Lehrerin hat gesagt, so eine halbe Stunde Yoga Nidra, das ist ungefähr wie 2 Stunden Schlafen. Genauso erholsam und tatsächlich ist es auch erstmal danach wirklich wie ein Aufwachen. Man braucht ein paar Minuten, bis man wieder ankommt. Aber ich fühle mich wirklich dadurch erholt. Also das ist eigentlich so, dass das Nickerchen, das ich häufig mache am Mittag oder Nachmittag, von dem ich mich ganz oft nicht so erholt fühle, Ich glaube, das werde ich mir jetzt so auf meinen Tagesplan vielleicht schreiben. Habe ich das heute noch drauf? Dann habe ich da den Tagesplan. Montag. Was steht denn da? Aha. Getränke. Ah ja, ich muss Getränke. Das ist gut, dass ich mir das gestern aufgeschrieben habe. Das hätte ich vergessen. So, da schreibe ich mir jetzt Yoga Nidra auf. Anstelle von wahrscheinlich mache ich das dann wieder nicht. Wie gestern mit dem Sockenstopfen. Schreibe es hin und mache es dann nicht. Naja, mal schauen. Anstelle eines Mittagsschläfchens werde ich mir dann sagen, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Das darf ich mir jetzt nicht allzu oft sagen, sonst mache ich das wirklich. Autosuggestion kann ja wirklich was bewirken. Deswegen ist mir das auch so ein bisschen ungut, wenn man sich das die ganze Zeit einregt. Ich bin gelassen und stark, ich bin gelassen und stark, ich bin gelassen und stark und so. Also, dass man das dann tatsächlich ich weiß nicht, vielleicht ist das gut, vielleicht ist das ja gerade, es soll ja, also wahrscheinlich ist es ja gut, es soll ja gut sein. Also, es ist ja gedacht, dass das gut ist. Aber mir ist bei sowas immer so ein bisschen mulmig. Das ist so wie eine Religion, wie Esoterik einfach. Du kannst dir jeden Scheiß selber einreden oder eingeredet bekommen. Bei sowas fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Ich gebe da die Kontrolle zu sehr ab. Klar gebe ich auch bei so einer Meditationsübung die Kontrolle ab und lasse mich dann leiten. Aber das ist gerade noch so in der Grenze, wo ich mich dabei wohlfühlen kann. Wenn ich mir dann... ich weiß nicht, also, na gut, ich wähle ja meinen Spruch selber, ich kriege da jetzt nicht irgendwas vorgeschrieben, überweise uns viel Geld, überweise uns viel Geld, überweise uns viel, das ist ja nicht der Fall. Muss ich noch das Mantra für mich finden, dass das Richtige ist, das habe ich noch nicht so ganz. Ich putze meine Küche, ich putze meine Küche, ich putze, das wär's, boah, das wär's. Ich glaube, da werde ich im Leben nicht glücklich. Aber wenn das funktioniert, das wäre das größte Erfolgserlebnis meines Lebens. Immerhin, Staubsaugen hat ja schon geklappt. Boah, das könnte ich jetzt machen, dass ich jedes Mal, wenn ich Yoga Nidra mache, ich muss noch Staubsaugen. Ich muss noch Staubsaugen. Weil... Also beim ersten Mal hatte ich zwar geschafft, den Wohnzimmer frei zu räumen, habe aber nicht mehr geschafft, vorher Staub zu saugen. Und das war schon ein bisschen, dachte ich mir, also irgendwie so richtig schön sauber ist der Teppich ja nicht, auf dem ich hier liege. Als ich dann gestern da gelegen habe, dachte ich mir, oh, schön sauber der Teppich. Bis auf die Stelle, wo der Staubsauger gestanden hat. Weil Staubsaugen für Fortgeschrittene, auch da Staubsaugen, wo der Staubsauger drüber steht. Darunter ist auch nochmal Dreck. Das ist eigentlich ein Anfängerfehler, aber der ist mir dann tatsächlich unterlaufen. Das ist so eine Stelle, da liegen noch Fusseln auf dem Boden und die stören mein inneres Gleichgewicht. Also muss ich jetzt sehr bald schon wieder Staub saugen. Das werde ich mir dann beim Yoga Nidra als Mantra vorsagen. Ich sauge Staub. Es ist ja nicht, ich muss, ich, man soll ja nicht sagen, ich muss das noch machen oder ich will das machen oder ich habe noch nicht Staub gesaugt, sondern man sagt das sich auf, ich sauge Staub und dann macht man das irgendwann und dann glaubt man und dann fühlt man und dann verinnerlicht man, ich sauge Staub. Ich habe jetzt gar nicht heute in den Plan geschrieben, ich caste Pott, das steht da nicht drin. Da steht Tabletten, Essen, Arzt. Oh, Arzt anrufen. Ja, das muss ich auch noch machen, genau. Brille, Helm. Ist ja gar nicht verstehen können. Aber ihr habt es jetzt gehört. Und damit ist es offiziell. Und wenn ich das dann nicht einhalte, dann fühle ich das Versagen in mir aufsteigen. Es gibt schlimmere Dinge, die man in sich aufsteigen fühlen kann. Hunger zum Beispiel. Das fühle ich jetzt gerade in mir aufsteigen. Und das jetzt auch passt mit den Tabletten. Steht da, ja, 7:45 Uhr. Tabletten essen. Ja, weil die Zeit jetzt vergangen ist. Jetzt kann ich das eigentlich machen. Nee, kann ich nicht. Ich habe die eine Tablette vergessen, die ich vor dem Essen einnehmen muss. Na gut. Das System ist nicht perfekt. Ich glaube, ich werde jetzt hier an dieser Stelle einfach mal die Sache beenden und euch einen schönen Tag wünschen. Namaste.
Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.